Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Kletterer Daniel Mohler. Dani würde ich als echten Spezialisten bezeichnen, und zwar für die berühmt-berüchtigten Pausetouren. Diese Klettertouren aus dem Führer im extremen Fels haben es echt in sich und sind in der Alpinwelt fast schon ein Mythos. Die Schwierigkeiten, die herausfordernde Tourenplanung, die mentale Stärke, all diese Faktoren machen die Pausetouren zu echten Abenteuern. Wir sprechen im Podcast über Danis bisherige Kletterkarriere, warum er sich ausgerechnet auf die Pausetouren spezialisiert hat und geben natürlich detaillierte Einblicke in seine Erlebnisse im extremen Fels. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören, ab geht's ins Gespräch mit Dani Mohler.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Dani, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, hallo Jan, servus, freut mich.
Dani, erstmal richtig cool, dass wir das heute remote schaffen. Vielleicht ist das eine ganz wichtige Info für alle Hörenden da draußen. Wir nehmen heute remote auf, deswegen verzeiht es uns, wenn vielleicht hier und da mal nicht die Qualität am Start ist wie sonst, aber ich glaube, wir haben uns ein gutes Setting gebaut. Dani, wir stellen zu Beginn jeder Interviewfolge unseren Gästen die gleichen 5 Fragen, damit unsere Hörenden einen schnellen Überblick zur Person bekommen. Und die erste echt einfache Frage wäre, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich heiße Daniel Mohler, komme aus München und ich würde sagen, ich bin Kletterer.
Das ist die einfachste Umschreibung. Trotzdem, glaube ich, ein sehr spezieller Kletterer, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Die zweite Frage hast du gerade teilweise schon beantwortet. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich komme aus München und wohne aktuell ein bisschen südlich davon, aber habe es leider immer noch nicht geschafft, direkt in den Bergen zu wohnen.
Es kann ja noch werden.
Ja, hoffentlich.
Auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
Das war erst vorgestern auf Skitour auf dem Hoch Unnütz am Aachensee.
Okay, wie waren die Bedingungen?
Also für diesen krassen Winter eigentlich ziemlich gut.
Ja, man muss nur suchen, dann findet man schon hier und da noch was, gell?
Naja, das ist noch so ein kleiner Geheimtipp.
Sehr gut, sehr gut. Hast du ein Berg- oder Klettererlebnis, wo du sagst, das sticht voll raus, das war so das Klettererlebnis oder Bergerlebnis deiner Bergsportkarriere bisher?
Wahrscheinlich so die schwierigste meiner Pausetouren, der Frenetpfeil da auf dem Mont Blanc, weil das eben für mich das erste Mal am Mont Blanc war und gleich über eine ziemlich schwierige Route und das quasi gleich auf Anhieb geklappt hat, würde ich jetzt so auf die Schnelle sagen, ja.
Ja, sehr cool. War das die Route, wo es auch die Bergauf-Bergab-Doku über dich gibt?
Nee, das war quasi im Bergell.
Ah, okay.
Auch eine ganz tolle Tour, genau. Die zählt vielleicht auch dazu, aber kam jetzt nicht direkt in Sinn, weil es halt einfach eine deutlich gemütlichere Tour war von dem Bergauf-Bergab-Dreh.
Ja, aber trotzdem sehr cool. Wir verlinken euch den Beitrag auch gerne mal in die Shownotes. Dann habt ihr auch ein Bild zu Dani und seht ihn auch in Action. Dani, letzte der 5 Fragen. Hast du irgendein Lebensmotto oder eine Lebensweisheit, nach der du so durchs Leben gehst?
Wahrscheinlich, dass ich keine halben Sachen mache. Wenn ich mir eine Route vornehme, dann ziehe ich das durch. Dann fahre ich da einmal hin und mache die Route. Und sag nicht, ich schau mal und versuch's und brech ab und wie auch immer. Und wenn es nicht so gut läuft, dann Rückzug, sondern in der Regel bereite ich mich vor und ziehe dann alles wirklich auf Anhieb durch.
Das macht bei den Abenteuern, die du so vorhast, glaube ich, auch sehr, sehr viel Sinn. Sprechen wir später nochmal im Detail. Dani, du hast gerade im Intro gesagt, du kommst aus München und bist Kletterer. So, wenn man sich das jetzt anhört, aus München kommend, könnte man ja auch erstmal sich in irgendeine andere Bergsportart so richtig tief verlieben. Also es muss ja nicht unbedingt das Klettern sein. Warum genau die Sportart und wie hat es damit angefangen?
Angefangen hat schon damit, dass mich meine Eltern von klein auf in die Berge mitgenommen haben, aber halt wirklich zum Wandern. Und eigentlich, weil mir das immer zu langweilig war, wollte ich dann eben irgendwann mit Klettersteigen anfangen, war immer ein bisschen, ja, seilfrei rumkraxeln und irgendwann habe ich dann mit Klettern angefangen.
Wie alt warst du da ungefähr?
Puh, gute Frage. Also so mit 12, 13 habe ich mal bisschen angefangen, aber ganz sporadisch. Und wirklich angefangen habe ich dann erst mit 16, 2010.
Aber du bist trotzdem schon auch bei vielen anderen Bergsportarten unterwegs. Also kurze Anekdote aus unserer Terminfindung. Du meintest jetzt morgen zum Beispiel, bist du einfach auf Skitour verplant. Heißt, du bist jetzt nicht nur beim Klettern, sondern schon auch viel anders in den Bergen unterwegs, oder?
Also ich bin viel unterwegs, auf jeden Fall. Schon primär auf Skitour im Winter und im Sommer beim Felsklettern. Schon in mehreren Disziplinen, aber das ist eigentlich auf jeden Fall meine Kerndisziplin eigentlich.
Mhm. Mehrere Disziplinen ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich auch gefragt, jetzt, wenn man so viele Pausetouren klettert, dann hat man ja zwangsweise ein gewisses Niveau. Warum ging es dann irgendwann hin zu dem ganzen Alpinklettern, Felsklettern und warum nicht Vollgas, Sportklettern und Sportkletterwettkämpfe und vielleicht so ein bisschen in die Schiene?
Ja, also so wirklich trainiert habe ich eigentlich noch nie. Deswegen ging es mir eigentlich schon immer um das Erlebnis und um die Bewegung und einfach um coole Tage in den Bergen als um wirklich Leistung. Also ich gehe schon auch gerne Sportklettern, aber eigentlich habe ich da nie projektiert oder bin ans Limit gegangen, sondern eigentlich immer oder auch eigentlich nach wie vor noch, dass ich im On-Site-Bereich kletter. Und ja, ist natürlich erstmal cool, wenn man da gute Touren machen kann, aber es geht halt eigentlich nichts vorwärts, wenn du keine Fortschritte machst. Und deswegen war halt irgendwie von Anfang an immer dieser Leistungsgedanke bei mir nicht im Vordergrund.
Mhm. Ja, macht Sinn. Wie war für dich so der Step von, trotzdem fängt man ja mit dem Sportklettern irgendwo an, auch im Fels und so weiter, und dann irgendwann wagt man sich ja mal auf eine Mehrseillänge und so weiter. Wie war der Step für dich? Also war das irgendwann so Learning by Doing und hat sich dann irgendwann so ergeben? Oder hattest du Mentoren, Mentorinnen, die dich da mitgenommen haben? Beschreib das mal ein bisschen.
Ja gut, wirklich von Anfang an habe ich schon einen Grundkurs gemacht in der Halle, ganz banal. Aber danach sind wir eigentlich schon immer wirklich losgezogen mit Freunden, eigentlich mit gleichem Level, und haben uns das Ganze selber beigebracht. Und halt auch wirklich die vielen Erfahrungen selbst gesammelt, die man wahrscheinlich in vielen Kursen nicht lernt, was halt dann einfach nach und nach das Können und die Erfahrung dann ausmacht. Aber das war natürlich ein langer Weg dorthin, und ja, meistens haben wir es wirklich ausprobiert und uns Stück für Stück gesteigert.
Wie viele von den Erfahrungen, wo man sagt, ui, das hätte auch ins Auge gehen können, gab es so in den Anfangszeiten?
Also wirklich, wirklich gefährliche Situationen, würde ich sagen, hatte ich eigentlich kaum oder wirklich fast gar nicht. Aber es war halt sehr, sehr oft einfach viel zu schwierig oder viel zu lang, sodass wir einfach komplett K.O. waren und eigentlich halt nichts genießen konnten und die Tour irgendwie geschafft haben. Aber von schön und von kontrolliert kann man nicht sprechen. Aber Hauptsache nicht gefährlich.
Ja, voll. Ich glaube, das ist beim Klettern wichtiger als bei allen anderen Sportarten, zu sagen, hey, es gibt halt wenig Raum für richtig große Fehler, weil einfach die Konsequenzen teilweise halt viel höher sind als bei anderen Sportarten.
Absolut, ja. Ja.
Ich muss nur schmunzeln, weil ich habe in der Vorbereitung auch einen anderen Podcast mit dir gehört und da hast du erzählt, dass du wahrscheinlich viel zu früh mit dem Mehrseillängenklettern angefangen hast, und das hat wahrscheinlich so ein bisschen darauf abgezielt, oder? So diese Erfahrungen, die man halt macht, weil man es einfach mal ausprobiert.
Ja, schon, genau, weil im Prinzip konnten wir es ja, nur waren wir halt einfach nicht schnell genug und souverän genug, dass wir halt Seillänge für Seillänge im Endeffekt dieses Tempo und dieses Level halten. Und ich glaube, nach wie vor ist es bei jedem so, dass du am meisten Zeit verlierst beim Sichern und beim Standplatz und nicht beim Klettern selber. Und wenn da einfach die Routine nicht ist beim Seilhandling, dann brauchst du einfach ewig. Und das hat damals einfach noch gefehlt.
Ja. Ja, das ist mal wieder der Beweis, dass die Routine beim Klettern halt wahnsinnig viel ausmacht. Letzte Frage, die mich noch so ganz persönlich zu dir interessiert. Lebst du eigentlich fulltime vom Klettern?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin alles andere als ein Profi. Ich würde mal sagen, ich klettere sehr viel und sehr gerne und das ist einfach total wichtig für mich. Aber ich kann davon nicht leben, habe aber das Glück, dass ich eigentlich einen Job habe, wo ich sehr viel Freiraum habe, eben zum Klettern, weil ich beim Alpenverein arbeite. Und eben auch von meinen Bergerfahrungen und Gebietskenntnissen etc. einfach erzählen darf. Und deswegen habe ich da quasi eigentlich die Möglichkeit, das gut zu kombinieren.
Ja, umso beeindruckender finde ich das, was du geleistet hast und auch das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich deine Pausetouren, eine sehr, sehr große Anzahl an Pausetouren. Es sind ja wirklich ganz, ganz spezielle Touren. Enthusiasten wird dieser Begriff sofort was sagen, also da braucht man das nicht erklären, was es ist. Aber vielleicht nicht wirklich jedem aus der Bergsportwelt. Deswegen magst du einfach mal kurz zusammenfassen, was sind eigentlich Pausetouren?
Also bei den richtigen Pausetouren spricht man eigentlich streng genommen von den Touren im extremen Fels. Eben, das ist ein Buch von 1970, was Walter Pause, also das ist der Name von dem Autor, herausgebracht hat. Und ja, im Prinzip ist das eine Sammlung aus den damals schwierigsten, bekanntesten, extremsten Touren über den ganzen Alpenraum verteilt. Und das hat sich so ein bisschen halt etabliert als die Pausetouren, weil das halt einfach das erfolgreichste Kletterbuch über viele, viele Jahre war, obwohl es eben auch von diesem Pause viele, viele andere Führer gab. Aber die eigentlichen Pausetouren sind eben die im extremen Fels-Touren.
Wie viele sind es in der Originalausgabe?
Also es gab in der ersten Auflage 100 Touren, dann gab es eine zweite Auflage 7 Jahre später. Das waren dann 6 Austauschtouren, weil eben die eine oder andere gewechselt wurde. Und genau, mittlerweile eben mit den beiden Neuauflagen, wo ich eben auch mitgearbeitet habe, haben wir in Summe 120 Touren daraus gemacht, weil halt so manche quasi weggefallen sind aufgrund von den Bedingungen vom Felssturz. Und deswegen ist es eigentlich eine Liste aus gut 100 Touren.
Okay, und weil du es gerade gesagt hast, Felssturz und so weiter, also heißt, manche Routen kann man so wirklich einfach nicht mehr gehen, weil halt komplette Teile aus der Wand gebrochen sind und so weiter, oder?
Genau, also manche Touren sind wirklich nicht mehr begehbar, weil einfach der Berg im Bereich der Route komplett fehlt oder eingestürzt ist oder stark beschädigt ist. Und so ein paar andere Touren stehen theoretisch noch, aber sind halt objektiv viel zu gefährlich, sodass man eigentlich ja nur mit erhöhtem Restrisiko einsteigen kann. Und das ist halt die Frage, ob man das machen will.
Ja, verstehe. So, und jetzt kommt der beeindruckende Teil. Wie viele von diesen eben roundabout 100 Touren hast du gemacht?
Ja, ich habe gerade den Überblick, bei den 120 Touren gesamt, quasi inklusive Austauschtouren, bin ich bei 111.
Okay, wow.
Genau, und habe somit mein Ziel von 100 Touren erfüllt. Allerdings halt nicht 100 natürlich von den ersten 2 Auflagen, also von den reinen Pausetouren. Glaube ich, habe ich noch nicht ganz die 100, aber halt in Summe mit diesen Neuauflagen bin ich auf jeden Fall drüber.
Okay, das ist wirklich richtig krass. Glückwunsch erstmal nochmal dazu. Über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Ja, eigentlich größtenteils innerhalb von 10 Jahren. Ich habe mal 1 oder 2 Jahre gar keine Pausetour gemacht, weil ich andere Prioritäten hatte in den Bergen. Im anderen Jahr habe ich wieder, ich glaube, 20 oder mehr gemacht, weil es mir einfach sehr wichtig war. Und jetzt gerade irgendwie die letzten Jahre habe ich natürlich relativ wenige gemacht, weil die letzten schwierigen halt einfach ja mehr Einsatz erfordern und auch nur an wenigen Wochen im Jahr möglich sind, sodass ich eigentlich dann halt schon eigentlich vollen Fokus drauf hatte, aber halt ja mit Glück ein paar Touren im Jahr geschafft habe nur.
Ja, bevor wir da mal in ein paar so Touren eintauchen, ich habe irgendwo gelesen, dass die Erstausgabe, also quasi diese Originalausgabe, so ein richtiges begehrtes Sammlerstück ist mittlerweile und irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt teilweise 400-500 Euro dafür verlangt wird. Ist das so? Und hast du eine von diesen Originalausgaben?
Das ist richtig, ja. Ich glaube auch wirklich 400-500 Euro, ja. Ich habe tatsächlich die 2. Auflage.
Ah, krass.
Und genau, die allererste habe ich nicht.
Und die liegt bei dir im Safe irgendwo, oder?
Ja, so ungefähr.
Ist eine gute Wertanlage eigentlich, oder?
Ja, genau. Ja, da wird meistens nicht reingeschaut, sondern immer nur in die neuere, weil die kann eher mal kaputt gehen oder kann man mit auf Tour nehmen, aber die alte auf jeden Fall nicht.
Weil du gerade gesagt hast, du hast an den Neuauflagen teilweise auch mitgearbeitet. Magst du da uns kurz mal mitnehmen, wie kann man sich das vorstellen? Wird dann da wirklich trotzdem geschaut, dass so die Machart und Beschreibung und auch so ein bisschen der Informationsgrad trotzdem sich immer noch also an dieser Originalausgabe orientiert? Oder ist es schon so, dass es einmal modernisiert wurde?
Also im Großen und Ganzen war es uns super wichtig, dass es eben in diesem alten, klassischen Stil bleibt. Eben auch wirklich mit dem Schwarz-Weiß-Foto und keinem exakten Topo, sondern eben nur einer Skizze und eben ja ein paar Informationen, aber hauptsächlich Fließtext eben mit lustigen ja, Erfahrungen und Informationen, aber eben auf ganz klassische Art und Weise. Und dem sind wir absolut treu geblieben, nur dass wir natürlich die Informationen aktualisiert haben und auch so ein bisschen ja modernere Extras eingebaut haben. Eben auch so eine Eingruppierung vom Anspruch war mir wichtig, dass man so ein bisschen, weil die Touren ja sehr unterschiedlich sind, auf ja in verschiedene Kategorien einsortieren kann.
Aber der Großteil ist schon wirklich vom Schwierigkeitsgrad her so, dass man sagt, es braucht nicht nur Kletterfähigkeit, sondern ja auch irgendwo ein alpines Verständnis, eine alpine Routine. Also es sind jetzt keine Touren, ich meine, der Titel sagt es ja schon, im extremen Fels sind jetzt keine Touren, die irgendwie Anfänger geeignet sind.
Ja, also das Tolle ist, im extremen Fels bezieht sich ja auf damals. Also sprich, damals war extrem halt wirklich der 6. Grad. Und deswegen ist halt jede Tour in dem Buch 6. Grad mindestens. Heißt, man kommt eigentlich im 6. Grad, wenn man den Alpin gut beherrscht, mit eben dann noch technischen Tricksereien die Wände hoch. Und das ist aber gar nicht eben der Hauptanspruch von dem Buch, also von den Routen, sondern eben ja das Alpine drumherum, die Wegfindung, die schlechte Absicherung, schlechter Fels und einfach, dass es teilweise auch extrem lange Touren sind.
Okay, und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie fängt es überhaupt an? Also wie kommt man drauf, oh ja, geil, Pause touren und jetzt mache ich davon so viele wie möglich. Und vor allem ja auch, wie du schon gesagt hast, über einen Zeitraum von 10 Jahren. Was ist die Faszination für dich und warum ausgerechnet die Pause touren?
Ja, das ist dieser Reiz, den man teilweise, glaube ich, gar nicht erklären kann. Die ersten Pausetouren habe ich eigentlich ganz unwissentlich gemacht,
okay,
weil das halt einfach die, wie so oft eben, ja, schönste, bekannteste Route an irgendeiner Wand war. Und wenn du das erste Mal in Schüsselkarg gehst, gehst du wahrscheinlich eine Pausetour als Beispiel. Mhm. Und da stand halt zum Beispiel immer im Gebietsführer eine der berühmten Pausetouren und mehr halt nicht. Das war halt so als Spoiler im Gebietsführer gestanden und irgendwie wusste ich auch nicht genau am Anfang, was bedeutet das denn? Und ja, irgendwie habe ich dann mehrere zufälligerweise wahrscheinlich gemacht und das waren halt immer irgendwie die besten Touren in der Gegend. Und dann beschäftigt man sich natürlich mehr mit dem Thema und irgendwann hatte ich dann eine Liste, wo eben damals diese 106 waren das ja, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, diese 106 Touren. Und dann habe ich mal so ein bisschen konkreter eben nach Informationen dazu gesucht und bin auch mal aktiv wirklich eine Pausetour gegangen. Aber ich hatte damals nie diesen Führer, also ich hatte nie diese genauen Infos zur Verfügung. Und trotzdem habe ich eben schon Lust gehabt, da eben mehr zu machen.
Okay. Gab es dann aber irgendwann den Punkt, wo es wirklich primär mal darum ging, diese Liste zu vervollständigen? Also gab es Touren, die du der Liste wegen gemacht hast, die du jetzt sonst eigentlich aufgrund von, weiß nicht, Risiko oder weil sie dich von der Kletterart an sich gar nicht so ansprechen ausgelassen hättest, du sie aber halt gemacht hast, damit es vollständig ist?
Ja gut, also am Anfang habe ich natürlich schon die Routen erstmal gemacht, die natürlich einfach wichtig waren, die ich gerne machen wollte, weil sie sich super angehört haben und wirklich schön waren.
Welche gehören da dazu zum Beispiel?
Ich sag mal, alle Dolomitentouren, die eben keinen schlechten Ruf hatten, alle nördlichen Kalkalpenrouten, einfach weil sie halt schön und relativ entspannte Tagestouren waren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt noch nicht vorgehabt, irgendwie alle zu schaffen oder halt eben 100 zu schaffen. Das kam erst wirklich deutlich später, als ich halt gemerkt habe, okay, ich komme irgendwie gut voran, ich verbessere mich persönlich und traue mir vielleicht auch so nach und nach die eine oder andere schwere Tour aus dem Buch zu. Und so hat sich das eigentlich Stück für Stück erst gesteigert. Und ziemlich spät erst hatte ich dann eigentlich das Ziel, okay, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt sollte ich wirklich die 100 mal anvisieren. Also da war lange, lange nicht dran zu denken.
Beschreib mal, wie war es dann, als du die 100 voll hattest? Was war das für ein Gefühl?
Ja, also das war wirklich einerseits so ein bisschen Leere, die ich verspürt habe, als ich am Gipfel stand, weil ich irgendwie total happy und überwältigt war. Das war an der Aiguille de Plétière, quasi in Chamonix eine Tour. Und ja, irgendwie war es ein richtig tolles, zufriedenes Gefühl. Andererseits war ich halt erst am Gipfel und es wurde dunkel und wir hatten natürlich noch einen weiten, weiten Abstieg. Deswegen kam das dann eigentlich erst so ein paar Tage später, glaube ich, so richtig zum Vorschein.
Ja, ist wie so oft, gell? Irgendwie erst ein paar Tage danach, alles gut gegangen, man ist wieder safe unten und kann das ein bisschen verarbeiten und dann sickert es erst durch, gell?
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das halt einfach aus der Läuferbubble. Da haben die Leute dann die ganzen Medaillen daheim im Wohnzimmer hängen von den Läufen, an denen sie teilgenommen haben. Hast du von jeder Tour irgendwie ein kleines Souvenir, einen kleinen Stein mitgenommen oder wie läuft es bei dir?
Ich habe tatsächlich von einigen Touren einen Schlaghaken mitgenommen.
Okay.
Aber wahrscheinlich keinen Überblick, von welcher Route welcher Haken ist. Aber ja, hauptsächlich über Fotos. Das ist mir sehr wichtig, dass ich einfach immer tolle Erinnerungen habe daran, die ich ja jetzt im Prinzip in der Neuauflage von dem im extremen Fels quasi für mich als persönliches, käufliches Tagebuch eben veröffentlicht habe.
Ja.
Und das ist eigentlich die beste Erinnerung dann.
Ja, voll cool. Dani, sag mal, gibt es für dich ein paar so absolute Highlight-Touren, wo du sagst, hey, das sind auch so meine Empfehlungen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, wahrscheinlich mehrere in den Dolomiten ist an sich eins meiner Lieblingsgebirgsgruppen. an der Marmolata gibt es super schöne Touren. Es gibt den Heiligkreuzkofel, die Chimaskotoni. Es sind einfach wirklich die Zinnen auf jeden Fall. Es sind einfach immer richtig coole, steile Wände und da ist einfach schon immer so viel Ausgesetztheit dabei, dass das einfach richtig Spaß macht, weil der Fels halt eben für die Steilheit relativ griffig ist und einfach Spaß aufkommt bei der Bewegung.
Ja, sehr cool. Dolomiten klingt für mich aber erstmal so, als wäre das in der Regel auch so ein bisschen überlaufen.
Ja, also es gibt einige Mega-Klassiker, wozu natürlich auch teilweise die Pausetouren gehören, aber kaum ist es eben eine bisschen, ja, abgeschiedenere Tour, ist zum Beispiel kein Mensch zu finden. Also ich hatte da auch schon viele, viele Touren, wo ich weit und breit im Zustieg, in der Wand, im Abstieg niemanden gesehen habe. Und das, obwohl die Route halt wirklich super, super schön ist.
Ja, sehr cool.
Und ja, ansonsten in Chamonix zu den absoluten Highlights für mich zählen eigentlich schon die drei großen Chamonix-Touren. Das ist Freinet-Pfeiler, das ist der Walker-Pfeiler und das ist die Drü. Drü war für mich, ja, ein richtig cooles Erlebnis, weil wir halt nach, ja, im Endeffekt 1,5 Tagen Schwerstarbeit oben standen und quasi genau gegenüber die Grand Jorasse mit dem Walker-Pfeiler gesehen haben und uns dann entschieden haben, ja, zur Akklimatisation, wir übernachten jetzt am Gipfel, obwohl wir noch Zeit gehabt hätten zum Abstieg beginnen, übernachten da oben in wirklich geiler Kulisse und beobachten halt schon mal die Wand, schauen so ein bisschen nach den Verhältnissen und akklimatisieren uns. Und ja, es wurde belohnt, weil eine Woche später haben wir dann eben den Walker-Pfeiler gemacht. Unter anderem auch, weil wir wahrscheinlich hier uns einfach die Zeit genommen haben und ja, quasi die Wand beobachtet haben und hatten halt dabei richtig schöne Stimmung eben direkt auf dem Gipfel.
Ja, das sind, glaube ich, dann genau diese Erfahrungswerte, die man halt mit jeder Tour sammelt und sagt, hey, es macht Sinn, dass wir jetzt hier oben nochmal übernachten, die Wand schon mal beobachten, um dann eben möglichst erfolgreich zu sein in dem nächsten Push.
Genau. Ich würde sagen, Stockhorn Beachhorn ist auch eine der, ja, Touren, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil es halt einfach eine extrem lange Tour war und die eben wirklich sehr, sehr berüchtigt war, aufgrund eben von komplett fehlender Informationen über diesen kompletten Verbindungsgrad. Also es ist quasi mehr oder weniger eine Überschreitung. Es ist eine eigenständige Klettertour auf den ersten Gipfel, dann eine lange Überschreitung zum zweiten Gipfel. Und es gibt einfach für diesen ganzen Teil keine Informationen. Und im Endeffekt haben wir da wirklich in Summe 2-mal bivakiert und waren aber damals so schlecht ausgerüstet auch, dass wir im Endeffekt gefroren haben in der Nacht, kaum Essen dabei hatten und das einfach so eine harte Erfahrung war, obwohl eigentlich die Tour selber von der Kletterei eigentlich super easy war und es hauptsächlich zehrend war für den Körper. Und ja, da haben wir wirklich dann geweint einfach, als wir dann endlich am Gipfel waren und quasi die Strapazen hinter uns hatten. Auf dem Papier eine der, also klettertechnisch leichtesten Routen aus dem Buch. Aber da sieht man halt, es zählt eben oft auch die anderen Dinge und nicht immer nur die reine Schwierigkeit.
Ja, und das macht es ja so besonders, dass dann trotzdem so eine vermeintlich leichte Tour am Ende einen alles abverlangt und man dann halt super happy ist, wenn es einfach geschafft ist.
Absolut, ja. Und man muss dazu sagen, wir haben auch, glaube ich, die ersten Touren oder auch viele von diesen harten Touren immer mit normaler PKW-Anreise gemacht und eben auch vorher schon am Parkplatz bivakiert, nachher bivakiert und eigentlich waren wir immer schon komplett K.O. vom Drumherum. Und jetzt, wo ich eigentlich mein Ziel mit den ganzen Pausetouren geschafft habe, habe ich einen Bus und habe den nötigen Luxus. Aber genau, eigentlich die meisten Touren habe ich ohne das Ganze gemacht. Und das muss man schon eigentlich fast als Schwierigkeit dazu stufen.
Aber ist doch schon mal ein guter Geheimtipp eigentlich für alle, die es vorhaben. Wenn ihr einen Camper habt, dann spart ihr euch schon mal ein paar Körner in den Nächten davor.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr cool.
Kurze Werbung.
Du hast einfach keine Verwendung mehr für deine Kletterschuhe oder deine Kletterhose? Schon mal was von Bergzeit Reuse gehört? Für dich ist es nur eine Kletterhose oder ein paar Kletterschuhe, die du nicht mehr brauchst. Für jemand anderes ist es eine Möglichkeit, Geld zu sparen und ein cooles Teil zu kaufen, das vielleicht nicht jeder hat. Für unseren Planeten ist es eine Chance, aufzuatmen. Denn es werden keine neuen Ressourcen für die Herstellung benötigt und es landet nicht noch mehr auf der Mülldeponie. Hilf mit, gebrauchte Bergsportartikel länger im Kreislauf zu halten. Egal, ob du als Käufer ein Schnäppchen schlagen oder als Verkäufer Platz schaffen willst. Beim Verkauf deiner gebrauchten Bergsportartikel hast du jetzt die Wahl. Auszahlung in Cash auf dein Konto oder einen Gutschein für deinen nächsten Einkauf bei Bergzeit. Mit 10% on top auf den Ankaufspreis. Kleines Rechenbeispiel, Bei einem Verkaufspreis von 100 Euro erhältst du 10% on top und somit einen Gutschein in Höhe von 110 Euro für Bergzeit. Also, schau vorbei auf reuse.bergzeit.de.
Werbung Ende.
Nimm uns mal nochmal so ein bisschen mit in vielleicht ein paar Touren. Was sind deiner Meinung nach so die absolut anspruchsvollsten Touren aus dieser Sammlung, wo du sagst, boah, da ist es vom Gesamtpaket her einfach wirklich ein extrem hoher Anspruch, jetzt eben nicht nur vom Kletterkönnen her, sondern eben weil Routenfindung schwer ist, der Zustieg vielleicht irgendwie auch eine gewisse Orientierungsfähigkeit fordert, lauter solche Dinge. Gibt es da so ein paar Touren, die für dich herausstechen?
Also grundsätzlich sind, glaube ich, allgemein die hohen Touren rund um Chamonix und der Dauphiné, also in den Westalpen, die anspruchsvollsten, weil halt die Wand selber, die Kletterei, nur ein kleiner Teil ist und man eben einen langen Zustieg schon hat über Gletscher. Vom Gipfel natürlich noch einen halben Tag mindestens teilweise absteigen muss. Und in der Höhe, also wir reden halt von plus minus 4000 Meter, eben auch die Bedingungen so selten gut sind, dass es quasi einerseits warm und trocken kletterbar ist im Fels und andererseits aber auch kein Steinschlag ist und dann eben der Gletscher im Zu- und Abstieg zu gefährlich ist. Das ist auf jeden Fall der größte Gesamtanspruch und da geht es eben nicht nur um die Wand.
Ja. Was würdest du ganz generell sagen bei den ganzen Pausetouren? Ist der Anspruch deswegen so hoch, weil es eben dieses Gesamtpaket fordert oder ist es die Kletterfähigkeit?
Also bei den meisten Touren würde ich sagen, ist es wirklich das Gesamterlebnis, weil es eben längere Touren sind und ja, man im Endeffekt bivakieren muss, also sowohl ja, im Zustieg, am Gipfel oder auch wirklich in der Wand sogar, teilweise ein, zwei Mal übernachten muss und das nicht an einem Tag machen kann. Das ist natürlich ein ganz anderer Anspruch als bei den vielen, vielen Tagestouren, die auch im Buch vorhanden sind, wo man halt wirklich am Abend wieder zu Hause ist und auch einen super tollen Tag in den Bergen hatte, aber natürlich jetzt eher auf der Genussseite. Und da ist dann teilweise vielleicht die Kletterei ein bisschen schwieriger, dafür eben kürzer.
Was sind da so ein paar Touren, die dir in den Kopf kommen, wo du sagst, hey, das ist vielleicht was, wenn jemand alpine Erfahrung hat, wirklich schon über mehrere Jahre sich in so einem Gelände auch wohlfühlt und halt einfach echt so eine Genuss-Tagestour aus dem Pauseführer machen will? Gibt es da so ein paar direkte Empfehlungen?
Also jetzt wirklich die entspannteren, wo man auch quasi kein Problem mit Schnee und Gletscher hat, sind die Touren im Kaiser, an der Roten Flü. In der Schweiz gibt es einige, die eigentlich richtig guten Fels haben, richtig schön sind, eben auch richtig gut saniert sind mittlerweile, aber halt nicht übermäßig lang oder übermäßig schwierig.
Ja, die Routensanierung bzw. die Absicherung ist wahrscheinlich in manchen Touren der Hauptgruselfaktor, oder?
Bei den allermeisten schon noch und gerade bei den großen, ernsten Touren schon. Lustigerweise sind genau die leichtesten und entspanntesten Touren am allerbesten nachsaniert mit vielen Bohrhacken, was sich so ein bisschen widerspricht, ja.
Wie stehst du generell zu dem Thema?
Also prinzipiell mag ich Bohrhackentouren sehr, sehr gern, wenn das eine schöne Kletterei ist, der Fels gut ist und die Kletterei schwierig ist, bin ich sehr, sehr froh um viele Bohrhaken. Allerdings ist es halt bei diesen klassischen Touren oftmals so, dass man eben gut absichern kann mit Friends und dann sollte halt wirklich in dem Bereich absolut kein Bohrhaken stecken. Und für eine vernünftige Standplatzsicherung, dass einfach nur die Standplätze mit einem Bohrhaken versehen sind, bin ich schon stark dafür und auch bei den allermeisten Touren sogar. Aber halt nicht in dem Stil wie bei manchen Kaisertouren, wo halt wirklich der Charakter verloren geht durch übermäßige Sanierung.
Nimm uns mal mit in so eine Gruseltour, wo du gerade meintest, vor allem in den ernsthaften großen Wänden, da ist die Absicherung einfach wirklich nicht gut. Was heißt es in der Praxis? Also wie kann ich es mir vorstellen? Sind da dann wirklich noch die uralten Schlaghaken einfach drin und du musst selber schauen, wie du dir mit mobilen Sicherungsmitteln noch einen Standplatz baust? Oder wie kann ich mir das konkret im Fels dann vorstellen?
Ja, das kann zum einen sein, dass es in, ich sag mal, steileren Routen schon auch wirklich viele Schlaghaken hat, die aber prinzipiell meistens schon relativ gut halten noch, zumindest eben das Körpergewicht. Einen wirklichen Sturz halt wahrscheinlich nicht. Und das muss man halt so ein bisschen abschätzen und dann eben Haken nachschlagen oder mobil ergänzen. Was aber viel mehr, glaube ich, das Thema ist, ist halt, wenn die Wand sehr, sehr brüchig ist und man halt eigentlich weder einen Haken findet. Wenn man ihn findet, ist er halt so wackelig, dass er überhaupt nichts hält. Dann ist es halt rein Orientierungshilfe irgendwie. Und dann musst du halt schauen, dass du irgendwie selbst absichern kannst, obwohl es halt das Gelände meistens nicht wirklich gut hergibt. Und das ist dann wirklich wenn es über viele Seillängen ist, einfach super moralisch anspruchsvoll. Mhm.
Du hast bei einer deiner Pausetouren selber auch einen Fellsturz dann direkt miterlebt, oder? Ich glaube, einen Tag davor war das sogar, bevor ihr die Route machen wolltet. Erzähl mal davon. Also das stelle ich mir einfach total krass vor, wenn man das vorher schon mitbekommt, dann trotzdem quasi in die Route zu gehen und zu sagen, so nach dem Motto, wird schon gut gehen.
Ja, ich glaube, du meinst Monte Pelmo. Da war der Fellsturz ein Jahr vorher.
Ah, okay.
Da wollten wir eben diese Route schon mal gehen. Eben eine der ernstesten aus dem Buch, weil aktiv von Fellsturz zerstört. Und ja, dann wollten wir sie halt eines Tages mal quasi uns anschauen und haben halt quasi von der Nachbarwand gesehen, wie es halt ordentlich gerumpelt hat und gestaubt hat. Also da war natürlich klar, die Route ist am nächsten Tag und auch die nächsten Wochen und Monate erstmal tabu. Und trotzdem, ja, haben wir dann ein Jahr später an dem wahrscheinlich richtigen Tag von den Bedingungen auch den Versuch eben gestartet und lagen auch richtig mit der Vermutung, dass es eben kalt genug war und da war eben die Wand komplett still an dem Tag.
Aber wie geht man mit so einer Challenge um, also von der mentalen Seite her? Weil für mich ist es ja schon gefühlt so eine Balance zwischen, ich muss mir dem Risiko bewusst sein, damit ich es irgendwo auch ausschließen kann. Ich darf es aber auch nicht zerdenken, weil wenn ich in der Wand bin und ich habe die ganze Zeit eben im Kopf, okay, jetzt könnte von oben was runterkommen, dann macht mich das ja mental komplett fertig. Also wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie ein Patentrezept? Verschiebst du es komplett und drängst es einfach weg? Oder wie machst du das?
Ja gut, ich glaube, es ist schon sehr viel einfach Fokus, wenn man wirklich sich vornimmt und entscheidet einzusteigen, dann ziehe ich das über diese paar Stunden einfach konzentriert durch, denke überhaupt nicht an den Fall der Fälle, weil es halt extrem unwahrscheinlich ist, dass es genau an diesem Tag, zu der Zeit, an der Stelle passieren könnte. Und umso schneller und routinierter ich dann oben bin, umso schneller ist quasi das Restrisiko vorbei. Und ich denke mal, es ist eher vorab die Frage, ob ich mich dafür entscheide, das zu machen. Und wenn ich mich entscheide und natürlich überlege, ob es an dem Tag richtig ist und sicher ist, dann ist das, glaube ich, der Hauptentscheid, dass ich dann auch das zu Ende bringen kann. Und in der Wand darf natürlich überhaupt kein Zweifel entstehen. Und da muss klar sein, dass man dann einfach seine Leistung abspult. Ansonsten ist man, glaube ich, falsch und hat vorher die falsche Entscheidung getroffen.
Würdest du sagen, du bist ein risikoaffiner Mensch?
Würde ich lange nicht mehr unterschreiben. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen, aber das wird von Route zu Route eigentlich weniger. Und ich sehe mich eigentlich schon lange nicht mehr als risikobewusster Kletterer.
Bist du der Meinung, es braucht eine risikoaffine Einstellung, um gewisse Leistungen zu erzielen? Oder bist du der Meinung, nee, du kannst auch wirklich auf diesem Top-Niveau unterwegs sein, ohne dass du eben dich ganz bewusst vielen von diesen Risiken aussetzt?
Also ich glaube, du, dir muss natürlich das Risiko bewusst sein bei diesen ernsten Touren, aber im Prinzip hast du ja die Risikofaktoren nicht selbst in der Hand. Also sprich, es geht ja schon eher um den Fellsturz, den man einfach nicht beeinflussen kann. Und alles andere kann ich ja im Prinzip schon durch mein Können, eben ja durch die richtige Routenfindung, durch die richtige Jahreszeit beeinflussen und dadurch quasi halt so weit, wie es nur geht, reduzieren. Und das Tolle halt, finde ich jetzt bei den Pausetouren, dass die zwar alle einen großen Namen haben und ernst sind, aber halt quasi nur ungefähr im sechsten Grad sind. Und das ist ja heutzutage nicht mehr super schwierig. Und wenn ich quasi über diesem Grad stehe, kann ich halt auch diese ganzen ernsten Begleitumstände einfach dann meistern, weil es halt nicht mein Limit ist. Und das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied zu damals.
Da kriegt man wahrscheinlich, wenn man dann so eine Tour mal gemacht hat, auch nochmal ein ganz anderes Bild von den Erstbegehern, oder? Was die da damals geleistet haben, mit der noch irgendwie auch viel schlechterem Material.
Ja, das ist absolut unvorstellbar. Also jede Leistung war quasi wirklich nur damals von den Leuten erreicht und nicht mehr heutzutage. Also auch wenn ich jetzt alle 100 Touren mache, das ist mit keiner Begehung von früher zu vergleichen. Das waren einfach viel wildere Leute damals.
Es hört sich für mich so an, als wärst du einfach auch auf der mentalen Seite extrem stark. Wenn du dein Skillset, dein Gesamtskillset als Kletterer einordnen müsstest, was würdest du sagen, hält sich die Balance zwischen jetzt deinem reinen Kletterkönnen, also jetzt einfach mal Kraft, und deiner mentalen Stärke und Orientierung und so weiter, hält sich das alles ungefähr die Waage? Oder würdest du sagen, du bist in einem Bereich einfach besonders stark, beispielsweise in diesem mentalen?
Ja, so mental, glaube ich, ist der wichtigste Faktor, wo ich wahrscheinlich relativ mich sicher fühlen kann. an erster Stelle bei solchen Touren. Und aber auch die alpine Erfahrung, wo einfach die Routenfindung, das Gefühl für den richtigen Weg und für die Brüchigkeit angeht, ist natürlich das auch sehr, sehr entscheidend. Und rein vom Kletterlevel her würde ich schon sagen, dass quasi die mentale Komponente entscheidender ist. Mhm.
Bist du der Meinung, das kann man trainieren oder ist es was, was man sich einfach nur über Erfahrung aneignet?
Also wirklich trainieren, glaube ich, kann man es nicht. Es bedarf einfach vieler, vieler Routen und auch Schlüsselmomenten, wo ich vielleicht halt hart am Limit bin oder kurz darunter, um wirklich zu wachsen. Wenn ich jetzt viele, viele Touren mache, aber immer total entspannt unterwegs bin und quasi vielleicht keine Grenzerfahrung mache, dann wird diese Erfahrung auch nicht mehr, sondern eben wirklich zu sagen, okay, ich kitzel mal eben so diese Momente heraus, um daran eben zu wachsen. Und das macht man ganz unbewusst, aber es passiert halt über die Jahre. Und ich glaube, nur das macht dich auf Dauer wirklich stärker und mental fitter. Mhm.
Hast du ein Beispiel, was für dich ganz persönlich so ein Schlüsselmoment war? Schwierige Frage, I know.
Im Prinzip sind es schon oft Momente gewesen, einfach über dem letzten Haken. Es war schwieriges Gelände, ich konnte nicht absichern und war mir einfach nicht sicher, in welche Richtung ich weiterklettern muss und wo quasi die nächste zuverlässige Sicherung geht. Und nach unten konnte ich quasi halt auch nicht abbrechen. Deswegen, ja, irgendwie Flucht nach oben und Zähne zusammenbeißen. Hatte ich schon oft in irgendwelchen Situationen, da fällt mir das nicht speziell ein, aber das wird ja auch irgendwie mit der Zeit Routine und ja, ist ja jetzt nicht zwangsläufig gefährlich, weil wenn ich nicht loslasse und weiterkletter und nicht quasi komplett am Limit bin von der Kletterschwierigkeit, dann kommt man da ja auch wieder gut raus aus der Sache.
Ich finde es echt witzig, wenn man dann dir so zuhört, wie du das schilderst, weil ich glaube, für viele, die uns gerade zuhören, ist das so der absolute Horrormoment. Zu wissen, ich kann gerade eigentlich nicht mehr nach unten abbrechen, heißt Flucht nach oben, ich muss irgendwie halt weiterklettern und ich muss mich jetzt quasi mental zusammennehmen und die Nerven bewahren, um mich aus dieser Situation wieder rauszumanövrieren. Und ich glaube, für viele ist das eben diese absolute Horrorvorstellung. Ich musste gerade schmunzeln bei dem Satz, so, man kommt ja immer wieder in diese Situationen und irgendwann wird's zur Routine. Ich glaube, da verschieben sich dann schon auch irgendwann logischerweise halt so ein bisschen die Maßstäbe. Aber du hast jetzt keine irgendwie so eine, weiß nicht, fixe Routine, die du dann abspielst. Also, dass du sagst, du machst dann irgendwelche, keine Ahnung, Atemübungen oder sonst was, damit du da jetzt nicht in Panik ausbrichst, sondern da bist du einfach mittlerweile routiniert genug zu sagen, hey Dani, jetzt reiß dich zusammen, es ging schon immer irgendwie weiter.
Ja, genau, also ich glaube, Routine habe ich eben genau nicht in dem Sinn, dass ich mir irgendwas vornehme, sondern dass ich eben fokussiert, konzentriert bin, dass ich im Tunnel bin, dass ich wirklich nach den nächsten Metern quasi Ausschau halte, wo kann ich mich hinretten, wo geht's weiter, wo kann ich absichern. Und quasi wie im Tunnel bin und überhaupt nicht nachdenke oder überhaupt nicht abgelenkt werde, zum Beispiel, indem ich mich beruhigen muss, sondern dass es dann einfach in dem Moment für mich selbstverständlich ist, bei der Sache zu bleiben und keinen Scheiß zu bauen. Mhm.
Du hast vorhin mal gesagt, du trainierst eigentlich gar nicht so explizit auf die Touren. Hast du aber dann trotzdem wie so eine Art Trainingsalltag, dass du sagst, okay, ich will mindestens so und so oft die Woche beim Klettern sein und ich mache trotzdem irgendwie eine, keine Ahnung, Hangboard-Routine oder sowas. Also gibt es sowas wie einen Trainingsalltag für dich?
Also ich gehe schon meistens, würde ich sagen, ein, zwei Mal in der Woche bouldern in der Halle. Aber das war es auch schon mit Routine oder mit konkretem Training. Also ich mache kein Krafttraining, ich trainiere nicht meine Fingerkraft, weil das einfach für diese Touren nicht nötig ist. Ich gehe dafür halt, wenn das Wetter passt, in den Sommermonaten jedes Wochenende an den Fels und mache halt irgendeine Mehrseillänge, um mich einfach fit zu halten. Und das hat mir eigentlich in diesem Level, in diesem Schwierigkeitsgrad immer bisher gereicht, ohne da jetzt aktiv zu trainieren.
Ich finde es irgendwie richtig cool, auch mal von so einem Projekt zu hören, weil sonst habe ich schon das Gefühl, dass viele von den Projekten, die es so gibt in unserer Bergsportwelt, auch unabhängig vom Klettern, ja viele so höher, schneller, weiter Projekte sind, die quasi sehr, sehr stark nur auf diesen Performance-Leistungscharakter abzielen. Und so wie du das jetzt beschreibst, ist es halt wirklich so ein Projekt, was dich einfach als Gesamtkletterer, so als Kletter-Allrounder eigentlich fordert. Weil wenn du halt jetzt an irgendeiner hohen Wand auf 3.500 Meter in Chamonix nicht mal hinkommst, weil du halt keine Gletschererfahrung hast, dann kannst du noch so gut klettern, dann bringt dir das halt einfach nichts. So, du musst einen Zustieg auch irgendwie hinbekommen, beziehungsweise einen Abstieg genauso. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool, dass es halt auch diese Art von Projekten tatsächlich noch gibt. Und ich glaube, viele haben sie einfach auch nicht so auf dem Schirm, oder?
Ja, also es ist, glaube ich, wirklich eine sehr kleine Bubble, die quasi an diesen Touren interessiert ist, weil es halt einfach, natürlich klar, einmal alles fordert, eben das Gesamtpaket an Alpinist quasi irgendwie, ja, gefordert ist und andererseits aber auch oft halt nicht der perfekte, wunderschöne Fels wartet, den man ja als Kletterer eigentlich sucht. Also es geht halt schon eher darum, quasi über eine ernste, wilde Wand einfach einen Gipfel zu erreichen. Und das ist dann quasi die Befriedigung und eben nicht die Schwierigkeit oder eben auch der Weg dorthin, sondern eben einfach, dass man das als Gesamtpaket geschafft hat.
Ja, das macht Sinn. Sehr cool. Lass uns mal noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Jetzt sind Pausetouren ja eigentlich, so wie sie es anhört, abgehakt. Was steht so als nächstes an? Gibt es irgendein vergleichbares Projekt, irgendwas anderes, größeres, was du so vorhast? Kannst du da schon was verraten von deinen Plänen?
Also ich habe prinzipiell schon noch drei letzte Pausetouren, die ich auf jeden Fall machen möchte.
Okay, welche sind das?
Das ist einmal Scheidegg-Wetterhorn und Pixornom. Die würde ich auf jeden Fall gerne noch gehen. Da ist für mich das Restrisiko einfach vertretbar. Und wenn es passt, dann werde ich die noch machen. Und so manche andere halt einfach aufgrund von Restrisiko und eben Zustand durch den Klimawandel eben halt nicht mehr wahrscheinlich. Und mir fehlt sogar noch eine super entspannte Tour, die halt in der vierten Auflage Platz gefunden hat. Die habe ich einfach noch nicht gemacht.
Ja, okay.
Und ja, für die Zukunft. Also ich will auf jeden Fall noch wahnsinnig viele exotische Orte auf der Welt erkunden und dort eben klettern. Und da geht es dann halt wirklich einfach rein um das Abenteuer und um die fremde Kultur und nicht um Leistung oder eben um das Klettern an sich. Aber ich möchte natürlich dorthin fahren und dann auch klettern. Und nicht einfach nur so hinfahren und Urlaub machen, sondern eben wirklich was erleben.
Ja, voll. Das ist ja auch irgendwo Kern von so einer Reise. Hey, ich muss gerade nochmal tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als du die letzten Pausetouren angesprochen hast, weil ich habe auch in der Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch heute noch ein Interview gelesen, auf Bergsteigen, glaube ich, war es. Jetzt muss ich den Namen, glaube ich, nochmal irgendwo rauskramen, aber ich meine, es war Sepp Quigner, kann das sein?
Ja, genau. Wahrscheinlich.
Ja, genau. Es ist ein Tiroler, der auch alle Pausetouren gemacht hat und aber halt über einen wirklich ganz, ganz langen Zeitraum. Ich glaube, er hat in dem Interview auch erzählt, er hat die ersten Pausetouren noch mit wirklich so Lederschuhen absolviert. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ich schaue das parallel mal ganz kurz nach, aber dann hat er die zwei Touren, die du gerade noch genannt hast, glaube ich, in seine Auflistung der schwersten Pausetouren genommen. Also er wurde gefragt, hey, was sind deiner Meinung nach so mit die schwersten? Und Pixornom und die... Was war die andere, die du gerade noch gesagt hast?
Scheidegg-Wetterhorn.
Genau, ich glaube, die waren ziemlich sicher in dieser Auflistung mit dabei oder in seiner Antwort, was sind die schwersten Touren seiner Meinung nach? Also da hast du ja nochmal richtige Schmankerl aufgehoben.
Ja, also ich glaube auch, dass er die beiden genannt hat, aber wahrscheinlich zu Recht. Also ich habe auch großen Respekt davor, das sind wahrscheinlich mit die schwersten, ja, 10 Touren aus dem Buch. Und ja, nicht umsonst habe ich sie wahrscheinlich deshalb einfach noch nicht geschafft bisher. Aber... Genau, ich denke mal, vom Restrisiko her sind die eben durchaus noch vertretbar und deswegen, wenn es passt, dann kann man die, glaube ich, noch ordentlich klettern.
Aber auch da wieder schwer von den Bedingungen her, oder? Wahrscheinlich einfach.
Ja, genau. So Scheidegg-Wetterhorn habe ich insofern Respekt, weil eben die Wand ja lange, lange im Jahr nass ist und eben auch durch viele Kamine führt, wo Nässe natürlich denkbar ungünstig ist. Und ja, wir haben einfach die letzten Jahre wenig Wetterfenster gehabt im Hochsommer, wo es mal 2 Wochen nicht geregnet oder gewittert hat. Und dann kommt einfach das Zeitfenster immer, immer näher, dann gewittert es wieder und dann, ja, war es quasi so gesehen für den Hochsommer wieder rum. Und dann musst du wieder ein neues Jahr hoffen, dass es mal ein stabiles Fenster kommt. Und ja, so geht halt Jahr für Jahr dahin. Und was wahrscheinlich auch das Problem an der Tour ist, da sind eben, wie ich gesagt habe, sehr viele Kamine und du musst aber zwingend bivakieren in der Wand. Das heißt, du hast einen großen Rucksack, mit dem du aber im Kamin nicht klettern kannst und deswegen nachziehen musst. Und das ist einfach insgesamt sehr, sehr mühsam.
Okay. Das klingt schon tatsächlich mehr so ein bisschen nach Schinderei als nach Genussklettern.
Ich glaube, die Tour ist absolut alles andere als Genuss, ja.
Okay.
Aber es gibt auch sehr, sehr genussreiche Touren und ich würde sagen, die Hälfte aus dem Buch ist wirklich einfach wunderschön. Oder deutlich mehr als die Hälfte.
Ja, und das sind doch eigentlich wirklich die perfekten Abschlussworte, würde ich sagen. Dani, haben wir irgendwas Wichtiges noch vergessen, deiner Meinung nach? Irgendwas, was man zu den Pausetouren noch wissen muss, was du den Leuten, die das vielleicht spannend finden und selber gern machen würden, mit auf den Weg geben magst?
Ja, ich würde sagen, die Leute sollen nicht so einen großen Respekt haben, pauschal eben vor den Pausetouren, nur weil eben diese Beschreibung davor steht, sondern eben wirklich halt auf die Fakten schauen, wie schwer ist die Tour, wie ist sie abgesichert, wie lang ist sie, und dann wirklich einen Versuch wagen, weil ich glaube, viele, viele auch meiner Bekannten hätten es drauf, die Routen zu klettern und haben aber aufgrund eben diesem Nimbus, dieser extremen Touren, aufgrund der Geschichte eben einfach zu viel Respekt davor, um sich das nicht zuzutrauen. Und wahrscheinlich würden sie bei vielen der Touren das auf jeden Fall packen.
Ja, ist wie mit so vielen Sachen im Leben. Dann einfach mal angehen und es anpacken. Dani, ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Erlebnisberichte. Es macht mega viel Spaß, dir da zuzuhören, und ganz, ganz viel Erfolg für die noch offenen Touren, die du da noch vorhast.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
Das war die Interviewfolge mit Daniel Mohler. Ich muss zugeben, bei so manchen Erlebnissen, die er im Podcast erzählt hat, habe ich schon so ein bisschen schwitzige Finger bekommen. Ihr auch? Trotzdem macht es unglaublich Lust auf alpine Abenteuer, und wenn man Dani so zuhört, dann bekommt man nochmal mehr Respekt für die ganzen Erstbegeher mit der damaligen, viel schlechteren Ausrüstung. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf, euer Jan.